Guten Tag.
Danke.
Sind Sie jetzt nicht verpumpt oder sind Sie erledigt sein?
Ja, bin ich.
Schönen guten Tag.
Hallöchen.
Also, ich gucke mir jetzt mal Ihre Lieder an.
Das weiß ich auch.
Und da sind Sie noch in der Stadt geboren, wo ich hier geboren bin.
Ja, ne?
Ich bin in Stalinstadt geboren.
Ah, sind wir uns nie begegnet als
nee.
Kinder?
Nee. Ich bin 59er Baujahr, bin ich.
Ja, bin ein bisschen älter.
Ja.
Aber ich habe mal vorne in der Maxim-Gorki-Straße gewohnt da.
Ja. Nee, wir haben in der Dielerstraße gewohnt mit meinen Eltern, gegenüber von der Schule 4.
Ja, Dielerstraße.
Ja. Ja, bin der Stadt treu geblieben.
Ja, ich bin abgehauen, aber ich komme trotzdem immer mal
ja, wieder. Lass mich auch ansprechen. Ja,
cool, freut mich.
Aber ich wollte mal fragen, haben Sie ein Autogramm?
Habe ich leider nicht. Ich mache immer so
Selfies. Oh, das ist auch jetzt traurig.
Ja,
oder können wir vielleicht ein Foto machen?
Ja, das geht ja mal.
Kann jemand ein Foto machen? Das glaubt mir sonst ja keiner. Das ist ja nett. Super, ja,
cool,
dann. Vielen Dank.
Ja, danke. Oh.
Das hier ist Liechtenstein in Stalinstadt. Folge 3 von 5, vergeigt. Ich bin Jennifer Endum und gemeinsam mit Friedrich Liechtenstein erzähle ich in diesem Doku-Podcast von der Idee hinter der ersten Planstadt Deutschlands. Stalinstadt. Einer Stadt, mit der man wirklich Großes vorhatte und die gerade jetzt um Ideen für ihre Zukunft kämpft. Eine Stadt, heute bekannt als Eisenhüttenstadt. 1961, nach so knapp 8 Jahren, ist die Stadt nämlich umbenannt worden. Im Zuge der sogenannten Entstalinisierung. Ab jetzt wollte niemand mehr dem sowjetischen Diktator Josef Stalin huldigen. Und im selben Jahr wurde die Mauer gebaut.
Aber das finde ich auch lustig, dass sie dann irgendwann aufgehört haben, das Stalinstadt zu nennen, ganz schnell, und das dann umgenannt haben. Das ist ja auch krass. Das ist eine ausgedachte Stadt, das ist eine pudrige Fantasie, die in den Sand gesetzt wurde. Ja, so utopisch.
Gab es denn eigentlich einen Punkt für dich, an dem du dann nicht mehr an die Versprechen der Stadt, des Sozialismus, der DDR geglaubt hast?
Ich sag mal, ich weiß gar nicht genau wann, aber ich denke mal schon, also mit 13 war das Kind schon im Brunnen gefallen. Das ging vielleicht schon mit 9 los, sag ich mal, dass man das so gemerkt hat. Das haut ja einfach alles nicht hin, ne? Und alle meckern nur. Wenn man zugehört hat, die Erwachsenen, wenn sie sich unterhalten haben, die Jugendlichen, alle waren nur drauf aus, was zu sehen, zu hören oder zu riechen, was aus dem Westen kam. Und der Osten war immer das, worüber man viel geschimpft hat, ne?
Es gab immer Sachen, die in Zeitungspapier eingewickelt waren. Zum Beispiel auch Zeitungen aus dem Westen, die man dann rumgegeben hat im Freundeskreis. So dicke, alle möglichen. Und da wurde immer drin gelesen und geblättert und geguckt. Und das war immer der Sehnsuchtsort. Oder die Antennen wurden eingerichtet, wo dass man auch Westfernsehen gucken konnte. Und das war immer die Sehnsucht. Darüber hatte man den ganzen Tag geredet. Und man hat versucht, an Westgeld ranzukommen, weil man auch Jeans wollte. Ja, das war immer das Thema. Das war schon, als ich noch ganz klein war, war schon klar, falsche Seite.
Ich habe das meinen Eltern irgendwie und irgendwann auch vorgeworfen und ihnen gesagt, euch hätte es so gut gehen können. Also als Zahntechnikermeister mit eigenem Labor hätte man auch gut Geld verdienen können im Westen. Und alles, was man eben aus dem Fernsehen kannte, hätte man eben machen können. Ja, aber ich bin ja auch nicht drüber, bevor die Mauer gefallen ist. Aus irgendeinem Grund bin ich da geblieben. Aber ein richtiges Gespräch gab es dazu nie.
Ich kann mich nicht erinnern, dass es ein politisches Statement gab, sondern eher so ein, ich glaube, das war immer so, wir kommen ja von hier, aber es wurde nie irgendwie so politisch sich geäußert. Ne?
Ich glaube, dass ein Westdeutscher tatsächlich denkt, dadurch, dass der Ossi den Vorteil hatte, das zu vergleichen, den hat ja der Wessi nicht, ne? Dass er ein besseres Leben hatte. Ne? Das denken die tatsächlich. Durch die Erzählung der Ostdeutschen zum Beispiel. Zum Beispiel so, wie jetzt der Westdeutsche oder der Deutsche, Gesamtdeutsche, über die USA redet, so haben die Ostdeutschen ja über die Westdeutschen geredet. Ne? Haben gesagt, das ist ein total angestrengtes Land. Ne? Da gibt es ganz viele Arbeitslose, Obdachlose, das Gesundheitswesen ist im Arsch. Das sind alles blöde Leute, viele Junkies, viele sind drogenabhängig und Kriegstreiber. Das sind richtige, manche haben Waffen und die sind richtige Kriegstreiber. So, das ist ja das, was man über Amerika sagt, ne? Alles Idioten. Es ist so lustig, dabei kommt ja tatsächlich aus Amerika nach wie vor der heiße Scheiß. In allen Belangen. Also alles, was nennenswert ist, wie gute Musik, gute Filme, technische Errungenschaften, auch neue Systeme von Sharing und Caring, dann die ganze Gesundheitsdinger da, die Smoothies und die ganze Algensachen, bis hin zu Gesellschaftsmodellen in der Zukunft, bis hin zu neuen Formen von Geld und alles kommt von da. Ne? Die Deutschen rennen immer hinterher und beschimpfen die dann immer, dass die alle doof sind, die Amis. Und das finde ich so lustig. Und ein bisschen stimmt es ja auch. Ne? Die haben ja tatsächlich auch Probleme. Und ich glaube, so ein bisschen hat das auch gestimmt mit Westdeutschland. Die hatten auch ein bisschen Probleme. Ne? Da gab es auch nicht nur, dass die Frauen schlecht behandelt wurden, weil sie eben überhaupt nicht selbst bestimmen konnten, wie sie ihr Leben gestalten. Es gab viele, viele Probleme. Und diese Werbeindustrie ist ja auch Propaganda. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Mittel der Verklärung, dass das irgendwie die längste Praline der Welt sein soll. Das weiß ja auch jeder, dass das gelogen ist. Und das funktioniert aber. Ne? Und diese ganze Puderzucker, der überall raufkommt und der Hochglanz. Also diese Propaganda von, wie unglaublich toll das alles ist, das ist ja auch, sagen wir, so eine massive Verklärung auch, ne? Deshalb. Aber darüber, das steht mir ja nicht zu, darüber zu reden. Ich kann also ein bisschen urteilen, so wie jetzt, ne? So unprofessionell und oberflächlich. Aber bei dem anderen Phänomen, da kann ich schon, habe ich schon ein bisschen mehr Wissen.
Meine Kindheit habe ich hier in Eisenhüttenstadt vergeigt. Ich bin ja zur Musikschule gegangen und habe dann Einzelunterricht gehabt, einmal in der Woche, einmal Quartett und einmal Orchester und dann immer noch zu Hause geprobt, immer mindestens eine Stunde. Nein. So habe ich meine Kindheit verbracht.
Das ist so geil. Sowas habe ich auch nie. Ich hatte das gar nicht. Ich habe jetzt
vergeigt.
Letztes Jahr habe ich mit Piano angefangen.
Bin dann immer schön mit meinem Geigenkasten zur Musikschule gelaufen und wieder zurück.
Super aus. Ich komme dir noch ein bisschen näher und dann habe ich es gleich versprochen.
Mit 16 bin ich abgehauen. Ja. Und mit Schulabschluss, aber habe dann in Frankfurt-Oder eine Kochlehre gehabt und habe da unter dem Dach so gewohnt. Am Anfang bin ich noch hin und her gefahren zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt. Und dann habe ich tatsächlich da allein gewohnt mit 16 unter dem Dach. Habe da meine spätere Frau dort kennengelernt.
Wir wollten alle weg. Also manche sind aus Vernunft so geblieben, glaube ich, so aus praktischen. Aber dass es so toll ist hier, das hat, glaube ich, niemand gesagt. Es sind einige geblieben. Aber ich glaube nicht, dass sie das, weil die es so mochten, geblieben sind. Nee. Das hat sich irgendwann auch aufgelöst, aber ich gehöre noch zu einer Generation, die sich mit den älteren Leuten, den Lehrern zum Beispiel, darum streiten musste, ob die Haare nun über die Ohren wachsen durften oder nicht. Da wurde um jeden Zentimeter gefeilscht. Das war eine Enge, der wir auch entfliehen wollten. Ich weiß, dass es im Westen genauso war. Ich wollte mehr vom Leben, jedenfalls mehr als Eisenhüttenstadt zu bieten hatte. Es hat mich da alles nicht mehr gepackt. Nach der 10. Klasse ging es rüber ins eigene Leben. Da war eine Ausbildung auch der schnellste Weg. Auch wenn in Frankfurt-Oder weiterhin über Haarlänge diskutiert wurde. Das war dann nicht mehr. Das war ja ein Arbeiter am Bauernstaat. Und wenn du ein Arbeiter warst, dann konntest du gleich sofort, oder nicht sofort, aber wurdest immer ein bisschen bevorzugt, kann man ja auch verstehen. Ist ja so wie heute ja auch, wenn du der falschen Familie wohnst, hast du keine Chance mehr. Dann war es das. Dann war dein Leben vergeigt. Also war es gut, einen Beruf zu haben. Ja, und ich fand es gut. Und meine Eltern vor allen Dingen auch, wenn man so jung ist, ist man doch, wenn man mal ehrlich ist, auch immer sehr der Typ, der die Wünsche der Eltern auch erfüllt. Ne? Ich war manchmal auch ein bisschen sauer, dass die so wenig Ehrgeiz hatten da mit mir. Weil es war eine totale Unterforderung für mich da. Aber ich habe es gerne gemacht, weil ich Algenforscher werden wollte. Ja, wollte ich dann immer eigentlich werden. Aber dann hatte meine Frau hatte gesagt, werd doch Puppenspieler, das ist doch toll. Und dann dachte ich, ja, Puppenspieler ist natürlich auch sehr, sehr toll. Aber war immer, auch in den ganzen Jahren, gab es immer so eine Affinität nach wie vor zu den Algen. Und verbinde das auch sehr mit meinem Oeuvre und meiner ganzen Existenz. Also diese Algenmetaphorik, das ist für mich eher so Systemtheorie als die Biologie. Ich nutze nur die Accessoires oder die Aspekte der Algenwelt, um meine Vorstellung von einem stabilen und tollen Leben quasi zu beschreiben. Und da finde ich, diese Algenwelt ist halt für mich sehr gut geeignet, Probleme zu lösen und eine Struktur zu sein für ein stabiles und diverses Leben. Da sind zum Beispiel auch die Baumeister, die Algen in den Korallenriffen. Und da sind die Algen dabei. Und wenn die gehen, dann geht das Korallenriff. Dann war ich weg und bin nie wiedergekommen nach Hütte. Far, far away, a train whistle blows. Wherever you're going, wherever you've been, waving goodbye at the end of the day. You're up and you're over and you're far away.
Friedrich sucht sein Glück in Frankfurt-Oder und Ost-Berlin. Er wird Koch und Puppenspieler, geht zum Theater. Seine Eltern beziehen zunächst eine neue und etwas kleinere Wohnung in Eisenhüttenstadt. Als sie dorthin kamen, gab es dort diesen großen Glauben an die Zukunft, an eine gute Welt. In den 80er Jahren geht der Zeitgeist in eine völlig andere Richtung. No future. Das heißt, die Menschheit steht kurz vor ihrem Ende. Atomwaffen, generell der Kalte Krieg, die Umweltverschmutzung und die wirtschaftlichen Probleme in der DDR werden spürbar größer. Doch die DDR-Führung verkündet, dass ihr Staat für immer leben wird. Bald wollen sie ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Und in Eisenhüttenstadt gibt es einen neuen Bürgermeister.
Einen recht schönen guten Abend. Heute aus einem Ort, den es vor 40 Jahren auf der Landkarte noch nicht gab. Es ist die Stadt Eisenhüttenstadt. Unser Gast ist heute der Oberbürgermeister Ottokar Wundersee. Ich begrüße Sie hier in unserer Runde. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Eisenhüttenstadt ist relativ jung. Wie schaut es denn mit dem Durchschnittsalter der Bevölkerung aus?
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist etwas jünger als die Stadt. Gegenwärtig 34 Jahre. Wir sind also auch eine junge Stadt mit vielen Jugendlichen. Wir haben aber auch nahezu 10% der Bürger sind Rentner, befinden sich im Rentenalter.
Die also 1950 angefangen
haben. Viele sind mit dieser Stadt alt geworden, haben mit einer Grundsteinlegung von Werk und Stadt gearbeitet und sind heute in ihren wohlverdienten Ruhestand getreten.
Heute ist Ottokar Wundersee da selbst angekommen, im Ruhestand. Von der alles bestimmenden Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, ist er als junger Mann in die Stadt geschickt worden.
Tja, eigentlich ganz einfach. Ich bin aus Moskau gekommen, vom Studium, habe ja an der Akademie dort studiert. Politikwissenschaften und habe ein rotes Diplom gekriegt. Und dann ist in Eisenhüttenstadt irgendwas schiefgegangen. Hier mit der Stadtregierung. Und dann haben die einen neuen OB gesucht. Und es sollte wohl einer sein, der nicht aus Eisenhüttenstadt kommt. Weil die hier, so ein bisschen Klingel waren. Die haben gesoffen und gekungelt, Autos verschoben, mit Autos gedealt hier mit den Anmeldungen und sowas alles da, ja. Und sicher haben sie auch noch was anderes gemacht, aber weiß ich nicht. Das wurde ja bloß immer hinter der Hand geredet. Ne? Das war eigentlich eine gut regierte Stadt, ne? Aber die Spitze musste weg. So. Und dann bin ich hier hingekommen und da musste ich zusehen, wie ich hier erstmal Fuß fasse. Ich war ja ein Fremder. Nee, in dem Klingel da. Prima Stadt, das war eine der besten Städte, in die du in der DDR kommen konntest. Also in Hüttenstadt. Hier hast du eine Wohnung gekriegt, hier hast du Arbeit bekommen und, ja. Und soziales Fälle war die jüngste Stadt der DDR damals.
Zu den jüngsten der Stadt zählte auch Katrin Schilling. Sie war damals Teenager.
Mein Name ist Katrin Schilling, ich bin 50 Jahre alt, bin zwar in Weißwasser geboren, aber in Eisenhüttenstadt halt aufgewachsen, hatte nie vor wegzugehen, bin auch nicht weggegangen und werde es auch nicht tun. Na? Also meine Kindheit war schön. Na, das ist natürlich gerade nach der Wende, wo du das immer alles so ein bisschen dramatisiert von vielen, wir hatten hier nichts, das ist richtig. Das war halt einfach bloß so dieser Reiz. Ne? Es war am besten halt alles bunter verpackt und die Werbung mit die Heinzelmännchen. Aber letztendlich war ich hier durch und durch glücklich.
Wir haben uns als was Besseres gefühlt. Waren auch was Besseres und wurden bevorteilt und so weiter.
Das war öfter mal, wenn Werksbesichtigungen anstanden von der SED, sag ich mal, da war ja auch Erich Honecker ganz oft mit vertreten. Da mussten wir dann immer schön hier die ganze, damals hieß sie ja noch Leninallee, Spalier stehen mit unseren Halstücher und FDJ-Blusen. Und dann kamen sie halt so vorbeigefahren und haben gewunken. Ne, also das war Erich Honecker, man kannte den ja immer nur, ne, aus den Medien, aus dem Fernsehen. Da war man schon irgendwie damals mit Stolz erfüllt, wenn er dann so an einem vorbeigefahren ist. Ja. Das wurde ihnen in der Schule halt auch so mitgegeben. Ne? Also wir sind ja so groß geworden mit der SED und Erich Honecker und Margot Honecker.
Erich Honecker war der Partei- und Staatschef. Seine Frau Margot, die Ministerin für Volksbildung. Von Eisenhüttenstadt wäre die Revolution nicht ausgegangen. So wird Ottokar Wundersee in einem Spiegelartikel von 1992 zitiert.
Weil die Leute hier relativ zufrieden waren. Das war alles relativ friedlich. Es gab natürlich auch ein paar extreme Leute, aber das hat sich alles in Grenzen gehalten hier in Hüttenstadt.
Aber seit spätestens Mitte der 80er Jahre rumort es im Land. Die Kirche, die Umweltbewegung, Punks und Skins sorgen für Unruhe. Lieferengpässe machen es vielen anderen Industriestandorten schwer. Immer öfter stehen die Laufbänder und Maschinen still. Unfälle an veralteten Anlagen häufen sich. Konsumgüter werden knapp. In der Sowjetunion wird Mitte der 80er Michail Gorbatschow Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Gorbatschow will große Reformen. Er will kritisch und öffentlich über die großen wirtschaftlichen Probleme diskutieren. Die DDR-Führung will das in ihrem Land aber lieber nicht. Die Bürgerinnen und Bürger schon. Ende der 80er kommt es zu den ersten großen Protesten und immer mehr Menschen stellen einen Antrag auf Ausreise aus der DDR.
Klar gab es keine Ersatzteile für alles Mögliche nicht und so weiter. Das übliche Problem gab es auch, aber es gab wenigstens bestimmte Sachen, die fürs Leben notwendig waren. Du konntest nochmal einkaufen gehen, hast dein Zeug gekriegt. Dass es so schnell geht und so rigoros ist, haben wir natürlich nicht gemerkt. Aber dass es abwärts gegangen ist, haben wir doch eigentlich gesehen. Ich hatte für irgendein privates Ding, wollte ich 200 Klinkersteine haben, für einen Schornstein. Ne, weil, woher? Kriegst du 200 Klinkersteine? Gab's nicht. Das war ja zu der Zeit, als ich schon in Eisenhüttenstadt war, 88 oder 89.
Ah, ich habe natürlich geträumt, ganz, weil ich wollte damals Maskenbildner werden und habe da natürlich schon so mit 15, 16, von was man als Teenie so träumt. Wie geht es alles weiter? Gerade wo ich 16 war, war das ja auch alles schon so, dass der Sozialismus schon so ein bisschen am Bröckeln war, dass man schon so weitergedacht hat, wie geht's mal weiter, wo kommt man hin?
Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer.
Habt ihr schon mal gehört, ne?
Ich weiß, werde es nie vergessen. Wir waren damals im Kosmos. Das ist im 6. Wohnkomplex, auch in der Diskothek gewesen. Und da schaltete sich damals auf einmal die Musik aus. Und da hatten dann der DJ durchgesagt, Leute, wir sind frei.
Wir waren alle damals ein bisschen überrascht und da mussten wir da alle möglichen administrativen Sachen machen und so. Mussten dann zur Parteiführung oder hier zur Kreisleitung dahin und haben uns da getroffen und beraten und irgendwas. Dann ist rausgekommen, aber eigentlich ist nicht rausgekommen, weil es kein Mittel gab, wie man das aufhalten konnte. Ne?
Und dann alle so, wir sind frei. Das DDR-Regime wurde jetzt gerade gestürzt. Ja, und dann gab es tatsächlich welche, die haben sich dann gleich in Zug gesetzt und sind dann rübergefahren, wo es hieß, die Grenzen sind offen. Und da müssen die wahrscheinlich, hat man ja mitgekriegt, auch gedacht haben, jetzt kommen sie, jetzt reiten die Ossis ein und treten alles nieder. So war es ja auch eigentlich gewesen. Ne? Und das war, muss ich sagen, ganz für mich, das war damals für mich total peinlich. Ich habe mich dann echt für viele geschämt.
Du kannst nicht glauben. Also ganz ehrlich, ist wie so ein Traum halt. Ne? Und dann fand ich es einfach nur toll. Auch Sachen gemacht, für die ich mich dann heute schäme, weil ich erstmal da auf alles reingefallen bin, was neu war. Aber grundsätzlich ist ja ein unglaubliches Geschenk. Ist auch ein Erfahrungsvorteil, den man tatsächlich hat, dass man sowas erlebt in seinem Leben, dass man bis 30 denkt, das geht gar nichts mehr, das war's jetzt. Auf einmal geht die Klappe auf und 10.000% kommen dazu. Das ist richtig, das ist ja nicht nur ein bisschen, was man dazu gewonnen hat, sondern es ist ja unglaublich viel, was dazu kam. Und dann war auch lustig, ich habe mich dann auch schon alt gefühlt. Ich war dann, glaube ich, 32 und dachte auch, habe dann mit meinem Haus in Weitsdorf und dachte mir, oh Mensch, das ist eine Sackgasse. Ne? Ich bin ja und so, oh, ich fühle mich echt alt. Und dann habe ich meine zweite Frau kennengelernt und dann bin ich richtig nochmal richtig auf Tour gekommen. Also es war unglaublich, auch so ein Kräftezuwachs und Inspiration und was man sich alles zugetraut hat. Und das war super schön. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und das hat auch damit zu tun, natürlich, dass die Mauer gefallen ist.
Er ist an sich selbst gescheitert, der Sozialismus. Und zwar an dieser Überzeugung, dass es geht, dass man mit Ideologie eine bessere Gesellschaft schaffen kann. Das geht nicht. Das Leben spielt sich ab in der Realität. Karl Marx hat das völlig richtig analysiert. Ne? Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Ja? Also das Sein, das Leben, und zwar nicht das Sein irgendwie in 50 Jahren, sondern das Sein zu dem Zeitpunkt. Und da die Leute dann immer unzufriedener wurden, haben sich dann diese Zustände ergeben. Ja? Und das hat einfach dazu geführt.
Ja, die Sache mit der Ideologie führt ja zu nichts. Ist ja meistens so. Die Kunst ist Chefin.
Ich komme aus Bielefeld.
Naja, meine Eltern liegen da tatsächlich begraben, oh, in Bielefeld.
Nein.
Ja, unter einer Wiese, also anonym unter einer Wiese. Nein. Die liegen da, ja.
Teutoburger Wald?
Nee, direkt im Bielefeld, wie heißt es da, Bielefeld, lalala, ich war nur, ich weiß es nicht, wie es heißt.
Oh, da liegen die. Da gibt es ja so viele. Das ist ja abgefahren. Was ein Zufall.
Die sind nach Bielefeld gegangen und sind dort auch gestorben, in Bielefeld, und liegen da auch. Das habe ich auch nie verstanden, aber meine Mutter war leider sehr krank. Die hatte immer Krankheiten und ist auch sehr, sehr früh gestorben. Und das hat mich auch richtig mitgenommen. Und sie war Epileptikerin. Und das kam dann schon vor, dass man so als kleiner Junge von der Schule kam. Und dann hatte sie einen Anfall und dann musste man sich um sie kümmern, sie festhalten und Wasser bringen, auf sie raufsetzen, damit sie sich nicht verletzt. Das ist schon auch ein hartes Ding, sage ich mal so, das zu sehen. Und als sie dann starb, das war ganz, ganz schlimm. Das war unglaublich. Als hätte ich da meine Geburtsverbindung, die man eigentlich hat, wenn man zur Welt kommt, da erst nachgeholt zu ihr. So kam es mir vor. Weil ich war in Kaiserschnitt und es war so, dass das sehr schlimm war wohl, zu spät und fast tot und war wohl ganz verbeult und sah ganz grün und blau aus. Und war richtig so ein komischer Typ, der sich erst später dann entfaltet hat. Und dann ist durch das, als sie dann starb, hatte ich das Gefühl, dass ich mit ihr verschmelze dann wieder. So, das war richtig heftig. Also es war, oh, das war anstrengend. Ja. Ja. Das ist dann so gekommen. Und ja, da hat sich dann auch alles aufgelöst. Auch. Man kann auch sagen, glaube ich, dass dieser Mauerfall, auch das Ende der DDR, hat auch viele Biografien, sage ich mal, unterbrochen.
Ja, ich bin wirklich leider ein Kind, was für mich meine berufliche Perspektive ich sag's mal jetzt unter uns, bin ich echt ein Arschlochkind der Wende. Weil ich hatte 90 ausgelernt, hatte dann schon, war schon in Verhandlung mit dem Theater in Leipzig wegen dem Studium. Und für mich hat die Wende dann alles kaputt gemacht. Weil nach bundesdeutschem Gesetz lief dieses Maskenbildnerstudium dann auf Eigenfinanzierung. Und ich weiß gar nicht mehr, da wollten sie damals, glaube ich, 64.000 D-Mark von mir haben. Und die konnte ich natürlich nicht aufbringen. Da hat mir auch nie eine Sparkasse, hätte mir da nie einen Kredit gegeben. Und deswegen musste ich dann für mich da nochmal komplett umstrukturieren.
Der Sozialismus ist gescheitert. Die DDR hört auf zu existieren. Aber was wird dann aus ihrer ersten sozialistischen Vorzeigestadt? Und vor allem, was wird aus ihren Menschen?
So manch einer von uns hat sich das Leben in der Marktwirtschaft ein wenig anders vorgestellt und muss nun mit der rauen Wirklichkeit leben bzw. zurechtkommen.
Lichtenstein in Stalinstadt mit Friedrich Lichtenstein und Jennifer Endo. Folge 3, Vergeigt. Alle 5 Folgen in der ARD Audiothek. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter an eure Freunde. Dankeschön. Eine Produktion von Studio J. Gefördert von Kulturgemeinschaften. Im Auftrag des Museum Utopie und Alltag und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. 2022.